Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Bitte schlagt mit mir auf Galater Kapitel 4 und der Abschnitt, der der Predigt zugrunde liegt, sind die Verse 8 bis 20. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr. Ich bitte euch, ihr Brüder, ihr habt mir nichts zuleide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie ein Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Was war denn eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie eifern um euch, nicht in edler Weise, sondern wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Das Eifern ist aber gut, wenn es für das Gute geschieht, und zwar alle Zeit, nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein und es in einem anderen Ton zu euch reden. Denn ich weiß nicht, woran ich mit euch bin. Ja, liebe Gemeinde, es geht weiter in der Galaterbriefreihe. Letzten Sonntag habt ihr gehört von Jochen über Sohnschaft und Knechtschaft. Und wir machen jetzt dann weiter in der Abfolge, wie es eben in der Bibel geschrieben steht. Der Titel der Predigt lautet: Zwei Arten von Lehren, Lehrern und Leben. Zwei Arten von Lehren, Lehrern und Leben. Die Gliederung ist folgendermaßen, ich habe drei Punkte. Erstens zwei Lehren, zweitens zwei Lehrer und drittens zwei Leben. Zwei Lehren, zwei Lehrer und zwei Leben. Erstens zwei Lehren. Paulus zeigt den Galatern auf, wie ihr Leben aussah, als sie noch keine Christen waren. Und da sagt er, ihr habt Dienst geleistet an Göttern, die doch keine Götter sind. Also an Nichtgöttern. Dienst an Götzen sozusagen, also Götzendienst. Was ist Götzendienst? Götzendienst ist die Schöpfung mit dem Schöpfer zu vertauschen. Also einen Teil der Schöpfung zu vergöttlichen, zu verabsolutieren und anzubeten. Manche von euch erinnern sich vielleicht, ich habe vor ein paar Monaten schon ein bisschen her über Römer 1 gepredigt, ist vielleicht auch schon ein Jahr her, die Zeit vergeht schnell. Also einen Austausch zu machen, man sollte Gott anbeten, den Schöpfer, aber das tut man nicht, man wendet sich von ihm ab und nimmt einen Teil der Schöpfung und betet diesen an. Und das ist das alte Leben der Galater, weil das waren ja Heiden und die hatten vorher nichts von Gott gewusst, sind dann aber zum Glauben gekommen durch die Verkündigung des Paulus. Dieser alte heidnische Götzendienst ist aber Vergangenheit. In Vers 9 sagt er, ihr seid Christen, denn ihr kennt Gott. Sagt er zu ihnen, ihr kennt Gott. Was heißt das eigentlich, Gott zu kennen. Gott zu kennen heißt, ihn anzuerkennen als den einzig wahren Gott, der er eben ist. Das bedeutet auch gerade eben keinen Götzendienst zu vollziehen, sondern Gott in seiner Selbstoffenbarung der Bibel zu suchen, also in der Bibel von Gott zu lesen und seinen Charakter darin zu entdecken. Es bedeutet auch, zu Gott zu beten, ihn anzubeten und auch ganz praktisch Teil seines Volkes zu sein hier auf Erden, also Teil der Gemeinde Gottes zu sein. Das bedeutet es unter anderem, Gott zu kennen. Damit einhergeht aber auch, und das sagt Paulus weiter, dass nicht nur wir Gott kennen, sondern dass Gott auch uns kennt. Das sagt er zu den Galatern, Gott kennt euch. Ja, und das ist ja bei jedem Christen so, das kann jeder Christ sagen. Jeder Christ kann sagen, Gott kennt mich, und das können auch wir sagen. Die Tatsache, dass Gott uns kennt, kann eine sehr tröstliche Botschaft sein. Ja, also Gott kennt mich. Ich bin geborgen in ihm, ich muss auch nichts vor ihm verbergen, weil er mich ohnehin vollkommen kennt. Das kann aber auch, je nach Umstand, auch ein erschreckendes Moment haben, diese Tatsache, dass Gott uns kennt. Weil er mich dann tatsächlich kennt und ich auch nichts vor ihm verstecken kann. Ja? Je nachdem, was es da so bei mir gibt, wäre mir das vielleicht ganz lieb, dass ich in meiner Beziehungen zu Gott gewisse Dinge ausklammern könnte. Letztlich glaube ich aber, dass die Tatsache, dass Gott uns kennt, eine tröstliche Botschaft ist. Ja? Weil die Dunkelheit unserer Seele, die wir gerne ausblenden, Gott begegnet dieser Dunkelheit, dieser Schuld, dieser Sünde mit Gnade. Er kennt uns vollkommen als unser Schöpfer, Erhalter und Erlöser. Er kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Er weiß genau Bescheid über unsere Verderbtheit, die wir manchmal nur erahnen. Und doch sucht er barmherzigerweise die Gemeinschaft mit uns. Also gerade das, was in uns so manchmal dann hochkommt, ach, ich will jetzt, Gott soll mir vielleicht nicht so nahe kommen oder ich möchte jetzt gar nicht Gemeinschaft mit anderen Christen haben, will ein bisschen Abstand nehmen von der Geschichte. Wegen der Sünde, letztendlich ist das ja meistens der Grund, auch wenn wir andere Gründe vorschieben, dass wir da Scheu haben. Aber dieses heute mal zu hören, er kennt dich, wie du bist. Und er kehrt deine Schuld nicht unter den Teppich, sondern er begegnet dieser Schuld mit Gnade. Ja? Und weil er seinen Sohn gesandt hat, ist diese Beziehung dann auch tragfähig. Von seiner Seite sowieso, aber auch für dich. Ja, und das sagt Paulus hier zu den Galatern. Das ist auch ein Kontrast zu ihrem alten Leben, weil den Göttern, in Anführungsstrichen, den Götzen, denen sie gedient haben, die konnten sie nicht kennen. Also ein Götze ist kein Gott. Ist vielleicht noch ein Dämon, aber es ist kein Gott. Und der kann dich nicht kennen. Kann dich nicht kennen, wie dich Gott kennt. Und ein Götze kann dir auch deine Schuld nicht vergeben. Ja, sie sind stumm. Was wir hier in den ersten Versen auch ableiten können, ist ein wichtiger Punkt einer Theologie der Bekehrung, dass nämlich der Fokus in der Bekehrung eigentlich auch ein gottzentrierter Fokus sein sollte. Was meine ich damit? Also wir kennen Gott und es ist wichtig, dass wir Gott kennen und wir sollen auch Menschen dazu aufrufen, Gott zu kennen. Aber das ist wichtig, aber wichtiger ist, dass Gott dich kennt. Das ist noch wichtiger. Ja, ihr seht, wenn wir so anfangen, darüber nachzudenken, dann bekommt das Ganze, dann steht Gott mehr im Mittelpunkt. Dass Gott uns kennt, dass er weiß, wer wir sind, dass er eine Beziehung zu uns hat, die nicht mehr unter seinem Zorn steht, sondern von Gnade geprägt ist. Vor vielen Jahren in meinem Rallye-Unterricht hat mal ein Rallye-Lehrer gesagt, dass man manchmal so über Gott so nachdenkt, wie es gibt zwei Räume und der Mensch sitzt halt in dem einen Raum und Gott sitzt vielleicht in dem anderen Raum und wenn man Gott sucht, muss man dann quasi wie aufstehen und mal die Tür aufmachen und gucken, ob jetzt Gott da ist oder nicht. Aber es kann auch sein, dass Gott die Tür aufmacht. Ne? Also wenn das jetzt mal so das Bild wäre, es gibt also zwei Räume und Gott ist in dem einen Raum, Gott kann auch kommen und gucken. Und wir als reformiert geprägte Gemeinde würden sagen, ja, genau. Also Gott kommt eigentlich immer zuerst durch die Tür und guckt. Gott ergreift die Initiative in unserer Bekehrung. Und so war das auch bei den Galatern. In Vers 9 spricht der Paulus von der, auch nochmal auf das alte Leben bezogen, von der Zuwendung zu den schwachen und armseligen Grundsätzen der Welt. Schwache und armselige Grundsätze. Was sind denn das für Grundsätze? Ich will schon mal benennen, was ich denke, was diese Grundsätze sind und dann im weiteren Verlauf das noch mehr erläutern. Ich denke, es handelt sich dabei um Götzendienst, um Werkegerechtigkeit und um Unterwerfung unter die Schöpfung. Diese drei Dinge, die sind wie so ein Konglomerat. Also man kann die unterscheiden, aber die gehen häufig Hand in Hand. Man weiß nicht, wo das eine anfängt, das andere aufhört. Die gehen sehr zusammen. So war das auch bei den Galatern. Vers 9 spricht Paulus also von armseligen Grundsätzen, das Heidentum. Und in Vers 10 beschreibt Paulus, was die Galater jetzt machen. Jetzt beachten sie Tage, Monate, Zeiten und Jahre. So, was soll das denn bedeuten? Heißt das, dass sie sich einen Kalender gekauft haben? Ja? Was bedeutet das denn? Zeiten, Tage. Wo ist das ein Problem? Es klingt so, als sei das ein Problem. Damit ist tatsächlich ein Kalender gemeint. Ja? Nämlich, wahrscheinlich ist damit der jüdische Festkalender gemeint. Also das, was angeordnet war, wie das Volk Gottes im Alten Bund, das Volk Israel, feiern sollte. Passa zum Beispiel, diese Dinge. Es kann auch sein, dass Paulus hiermit auch die heidnischen Festtage meint. Es kann auch sein, dass beides bedeutet, ich lege mal den Schwerpunkt auf den jüdischen Festkalender. An der Stelle muss ich jetzt erst nochmal einen Rückgriff machen auf das Gesamtthema des Galaterbriefs. Ihr erinnert euch, Grundfrage war, wie wird der Mensch errettet? Aus Glauben allein oder aus Werken? Und es ging ja eigentlich vorher mehr um die Beschneidung, das war ja das Problem. Es kamen Leute auf in der Gemeinde, die gesagt haben, ihr Heidenchristen, ihr müsst euch beschneiden lassen, sonst könnt ihr nicht errettet werden. Und das ist der Punkt der Werkegerechtigkeit, wir hatten das schon in vorangegangenen Predigten. Und hier kommt jetzt ein neues Element der Werkegerechtigkeit dazu, er spricht ja nicht von Beschneidung, könnte er auch machen, macht er aber nicht, sondern er spricht eben von der Zuwendung zu diesem jüdischen Festkalender. Das Problem muss wieder sein an dieser Stelle, nicht ein Fest an sich zu feiern, sondern damit wieder eine neue Bedingung zu kreieren, um errettet zu werden vorbei an Christus. Das ist wieder der Punkt. Also es gibt eine Parallele jetzt zu der Beschneidung. Ja? Das Problem ist an sich auch nicht beschnitten zu sein oder nicht beschnitten zu sein, sondern die Beschneidung wird dann zum Problem, wenn wir meinen, dass es eine Bedingung ist, um errettet zu werden. Ein Fest zu feiern ist an sich auch kein Problem, aber wenn du es als Bedingung setzt, um errettet zu werden, dann ist es ein Problem. Und das musst du bei allem jetzt auch im Hinterkopf behalten, was ich jetzt noch sage. Das Problem ist gar nicht so sehr das Feiern an sich oder das Einhalten von einem Ritus, sondern die Zuwendung oder die Haltung, die man damit hat, das Ziel, das man damit verbindet. Und das Spannende ist hier, und das hat mich wirklich dann auch verblüfft, was Paulus tut. Paulus setzt den früheren heidnischen Lebensstil der Galater gleich mit der Hinwendung zum jüdischen Festkalender. Und das ist ein ganz schöner Hammer, was er da macht. Weil die Festtage waren ja von Gott eingesetzt. Also wie kann Paulus es wagen, die Ordnung Gottes in einem Atemzug mit armseligen Grundsätzen zu nennen? Hat er da was falsch verstanden vielleicht an der Stelle? Schießt er da ein bisschen übers Ziel hinaus? Hat er natürlich nicht. Der heidnische Götzendienst und die religiöse Unterwerfung unter die Zeit, weil das ist ja das, was dann stattfindet, kommen zusammen in dem Motiv der Werkegerechtigkeit. Ich sag's nochmal. Der heidnische Götzendienst, den sie vorher hatten, die Hinwendung zu den armseligen, schwachen Grundsätzen, sie dienten Göttern, die keine Götter waren. Das haben sie vorher gemacht, dann wurden sie bekehrt und jetzt auf einmal fangen sie an, auf Tage, Monate, Jahre, Zeiten zu achten und unterwerfen sich an dieser Stelle in einem, oder sind dabei, das zu tun, sich in einem götzendienerischen Maße einem Schöpfungsaspekt zu unterwerfen, nämlich der Zeit. Also ich verstehe Zeit als etwas, was Teil der Schöpfung ist, als etwas Geschaffenes. Und diese beiden Dinge, heidnischer Götzendienst und Unterwerfung unter die Zeit, sind wahrscheinlich beide motiviert von dem Motiv der Werkegerechtigkeit. Und das ist die Verbindung. Und deswegen kann Paulus diese Verbindung hier ziehen. Ja, Stichwort Beschneidung, was ich eben gerade gesagt habe. Es geht darum, welche Beziehung habe ich in Bezug zu meiner Schöpfung und transferiere ich meine Beziehung zur Schöpfung in die Kategorie der Errettung, der Rechtfertigung. Wenn ich das tue, dann bin ich ein gesetzlicher, ein werkegerechter Mensch und ich kann alles dazu missbrauchen, auch die Zeit. Ist sehr abstrakt, ich weiß, aber ihr seht, wenn ihr mal rausschaut, es kann auch sehr konkret werden. Weil hier haben wir auch gerade eine Situation, wo Menschen Zeiten verehren und institutionalisiert haben und das in Verbindung bringen mit ihrem Gehorsam, ihrem guten Gläubigersein gegenüber einem Götzen, einem Nicht-Gott. Galater 2, Vers 16 sagt, zentraler Vers von Galaterbrief, weil wir doch erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. So sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Auch nicht, wenn man eine Festzeit einhält. Was wir hier merken, und das find ich sehr, sehr schön, das aus der Bibel heraus zu lesen, dass die Werkgerechtigkeit in zwei Formen kommen kann. In einer nicht-religiösen und in einer religiösen Form. Und Vers 10 zeigt eben die religiöse Form auf. Ein Pastor sagt, die Bibel zeigt hier die Gefahr des Formalismus. Formalismus, also dass man Formen aufsetzt und dann dazu tendiert, auch wiederum das Verhältnis zu Gott davon abhängig zu machen, wie sehr man eben dieser Form entspricht oder auch nicht. Ja. Gott ist an sich ein Gott der Ordnung. Wir haben auch, wenn wir über die Gemeindeordnung sprechen, diese Dinge. Also es geht nicht darum, prinzipiell Strukturen, Ordnungen, Hierarchien abzulehnen, auch Erinnerungen. Oder es ist gut, wenn wir Dinge haben, die uns auch an Gottes Gnade erinnern. Aber es geht immer wiederum um diese Haltung. Also ich bin nicht gegen Form und die Bibel ist nicht gegen die Form, aber wenn man das wieder überhöht, das verabsolutiert, also Formalismus, das ist ein Problem. Ja? Und das kann auch für uns ein Problem sein. Unsere Gesellschaft ist eher davon geprägt, Deutschland eher von einem Mangel an Form. Deswegen wäre es gut, wenn wir mehr Formen hätten in unserer Gesellschaft, mehr Struktur, mehr Tradition. Gefahr liegt auch darin, dass es dann wieder so eine Art Backlash gibt, dass man, weil man so viel Formlosigkeit hatte, dann wieder die Form überbetont. Das ist ja normal bei Menschen. Also wenn es ein Ungleichgewicht gab, dann neigt man dazu, ins andere Extrem zu gehen. Das wäre eine Gefahr, in der wir auch heute als Christen stehen. Also, ich habe den Titelungspunkt zwei Lehren genannt. Die erste Lehre ist die Lehre der Welt, Götzendienst, Werkegerechtigkeit, Unterwerfung unter einen Aspekt der Schöpfung. Das bedeutet es auch, Götzendiener zu sein, du unterwirfst dich der Schöpfung. Das sollst du aber nicht tun, weil Gott hat dich geschaffen und hat Adam und Eva geschaffen und hat gesagt, ihr sollt über die Erde herrschen. Ja, also wir sollen über die Erde, über die Schöpfung herrschen. Der Einzige, dem wir uns unterwerfen sollen, ist Gott. Gott sollen wir uns vollkommen unterwerfen, ansonsten sollen wir uns gar nichts unterwerfen. Ja. Meine Autoritäten sollen wir anerkennen, aber das ist nicht das Gleiche wie diese anbetungsvolle Unterwerfung. Unterwerfung unter Gott, ja, ist geboten. Über die Schöpfung sollen wir herrschen. Wir dürfen uns nicht der Schöpfung unterwerfen, sie nicht anbeten, auch nicht mal der Zeit. Und die richtige Lehre ist eben, von Gott erkannt zu sein und ihn zu kennen. Kommen zum zweiten Punkt. Zwei Lehrer. Es gibt auch falsche Lehrer und es gibt auch einen richtigen Lehrer hier in unserem Abschnitt. Die falschen Lehrer sind die galatischen Irrlehrer, die die Gemeinde von Christus wegführen wollen. Vers 17 heißt es, diese eifern um euch. Möglicherweise, ich weiß nicht, wie ihr euch einen Irrlehrer vorstellt. Man stellt die sich vielleicht manchmal als böse Menschen vor, aber es ist viel wahrscheinlicher, dass sie, wenn sie ja Wölfe in Schafspelzen sind, dass sie viel geschmeidiger sind als ein böser Mensch. Also das Trickreiche ist ja, dass man also einen Irrlehrer nicht als Irrlehrer erkennt. Ja, das ist ja das Trickreiche. Das heißt, möglicherweise, und es ist Spekulation, und Paulus sagt es nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, möglicherweise waren diese Heretiker, diese Irrlehrer, sehr charmante Personen, gut aussehend, eloquent, stark gebildet und den Galatern zugewandt. Ja, die haben sich um die auch gekümmert. Aber warum? Paulus sagt es, um euch, die Galater, auszuschließen. Auszuschließen von was denn? Auszuschließen vom Heil. Sie wollten die wegführen von Christus. Warum? Sie eifern um euch, damit ihr um sie eifert. Das ist der Grund. Sie eifern um euch, damit ihr um sie eifert. Es ist also ein selbstsüchtiges Eifern, was diese Irrlehrer an den Tag legen. Ja? Den Irrlehrern geht es darum, die Galater an sie als Personen zu binden, ja, um sie kontrollieren zu können, um von ihnen bewundert zu werden. Ja, ihr kennt das vielleicht, das ähnlich auch die Dynamik bei Sekten zum Beispiel. Ja? Also das ist hier für uns auch eine Anwendung, dass wir gucken, also ich neige auch dazu, jemanden zu mögen, wenn er mir sympathisch ist, ja? Aber man muss auch auf den Inhalt halt eben achten. Ne? Also wenn uns jemand sympathisch ist, dann ist er uns erstmal sympathisch, das ist ja auch normal. Aber es gibt auch die Inhaltsebene und die ist sehr wichtig. Ja? Und man muss auch gucken, wie sich dann was über Zeit entwickelt. Ne? Das ist auch wiederum die Gefahr der Manipulation da. Auch ein wichtiger Punkt ist, Leute, die sozusagen die Aufklärer über Irrlehrer sind. Also wenn es Leute gibt, die sagen, das ist ein Irrlehrer und dadurch halt Autoritäten Vertrauen bekommen, dann ist auch eine Gefahr, wenn der Aufklärer in der Gemeinde, wenn der eigentlich der Irrlehrer ist, ist auch eine Gefahr. Kann es auch geben. Also aufpassen. B, der richtige Lehrer. Paulus gibt hier viele Merkmale, wie er sich gegenüber den Galatern verhält. Er eifert nicht um sie, dass sie dann um ihn eifern, sondern er eifert um sie, dass sie für Christus eifern. Paulus predigt ihnen das Evangelium. Der richtige Lehrer predigt das Evangelium. Vers 13. Ja? Hauptaufgabe von einem christlichen Lehrer, von einem Ältesten, von einem Pastor, das Evangelium zu predigen. Paulus, der richtige Lehrer, spricht die Wahrheit. Vers 16. Ja? Sehr verlacht bei vielen, auch gerade in den Universitäten. Wahrheit, was ist das? Sagte schon Pilatus. Aber es gibt Wahrheit und sie ist offenbar dem Willen Gottes, man kann sie erkennen und der richtige Lehrer spricht Wahrheit. Selbst dann, wenn er deswegen auf Widerstand stößt. Der richtige Lehrer ruft dazu auf, seinem guten Beispiel zu folgen, Vers 12. Der richtige Lehrer hat Anfechtung, Vers 12. Es ist durchaus gewöhnlich, dass ein Pastor Anfechtung hat, gerade weil er es richtig macht. Dass äußere und innere Widerstände kommen, weil Satan ja gerade die attackiert, die Gott gebraucht. Ja? Also das ist, ich weiß, dass ihr das wisst, aber das ist für einen, auch vielleicht falls das jemand sich im Internet anhört, das ist absolut nichts Ungewöhnliches für einen Christen allgemein und besonders für einen, in deren Verantwortung steht, Anfechtung zu haben. Ja? Das ist völlig zu erwarten. Das sagt die Bibel, Petrus sagt das. Das ist ganz, also ist nicht schön, aber es ist völlig normal im Anführungsstrich. Also es ist zu erwarten. Ja? Und das ist auch manchmal dann ein bisschen witzig, weil, also was heißt witzig, ist nicht wirklich witzig, aber Paulus, gerade im zweiten Korintherbrief, wenn er ja dann seine ganzen Anfechtungen, seine Leiden aufzählt, dann sagte mal ein Pastor, sagte dann mal in der Bibelstunde, wenn jemand so einen Dienst hätte wie Paulus, mit so viel Anfechtungen und Leiden, würden wir wahrscheinlich heute nicht als einen erfolgreichen Pastor bezeichnen, ja, der so viel durchmachen muss. Aber das ist genau das Leiden benutzt Paulus gerade als Zeichen der Echtheit seiner Apostelschaft. Und das ist etwas, was wir ja gar nicht auf dem Schirm haben, wenn wir ehrlich sind. Also es ist ja immer so, ja, Gott ist souverän, damit er mein Leiden wegnimmt. Und so ist es halt nicht. Und ich predige das jetzt so und nächste Woche denke ich auch wieder anders darüber. Aber es ist wirklich so, das Leiden gehört dazu. Okay, nächster Punkt. Der richtige Lehrer will, dass die Gemeinde für das Gute eifert, Vers 18. Also Eifer, sagt er, ist nicht schlecht, Eifer ist gut, aber es muss für das Gute eben geschehen. Dann Vers 19. Der richtige Lehrer ist wie eine Mutter zu ihren Kindern. Also wie ist eine Mutter zu ihren Kindern? Sie nährt sie, sie bringt sie auf die Welt, sie kümmert sich um sie, sie beschützt sie. Ein richtiger Lehrer ist wie eine Mutter zu ihren Kindern. Ein richtiger Lehrer will, dass Christus in den Gläubigen Gestalt gewinnt. Vers 20. Ja, das ist ja, was die Heiligung angeht, das Hauptziel des Christen, Christus ähnlicher zu werden. Und der christliche Lehrer muss das natürlich als oberste Priorität haben, dass sich seine Schäfchen nicht an ihn binden, sondern an Christus binden und ihm ähnlicher werden. Der richtige Lehrer will bei den Gläubigen sein. Vers 20. Er will tatsächlich da sein bei ihnen. Ja? Er ist nicht nur aus der Distanz, er will Anteil haben an dem Leben, er muss Anteil haben an ihrem Leben. Und der richtige Lehrer sorgt sich um die Gemeinde. Vers 20. Also das ist auch ein Merkmal von einem christlichen Lehrer, die Sorge um die Gemeinde, auch die Last, die damit einhergeht. Wir kommen zum dritten und zum letzten Punkt. Zwei Leben. Es geht jetzt mehr um die Anwendung im letzten Punkt. Also die richtige Lehre und der richtige Lehrer führten bei den Galatern zum richtigen Leben. Die richtige Lehre kennt Gott das Evangelium. Der richtige Lehrer Paulus führte bei ihnen zum richtigen Leben. Wie sah das richtige Leben bei ihnen aus? Er erklärt es uns, Paulus, in Bezug auf sich. Sie hatten keine Verachtung für ihn. Sie hatten keine Verachtung für den Nächsten, sondern sie haben Gastfreundschaft geübt. Und sie hatten selbstlose Liebe für ihren Nächsten. Selbstlose Liebe, die bis zur Selbstverleugnung geht. Ja, bis zur Selbstverstümmelung gehen würde. Ich bezeuge euch, dass ihr euch die Augen ausgerissen hättet und sie mir gegeben hättet. Okay. Also, Merkmale des richtigen Lebens sind Gastfreundschaft und selbstlose Nächstenliebe. Wenn man aber anders lebt, wenn man in Götzendienst und Werkegerechtigkeit verstrickt ist und Zeiteinheiten zählt, ist es wahrscheinlich, dass man diese Liebe nicht hat. Da hat man nämlich gar nicht den Blick für den Nächsten. Ja? Also nochmal das mit diesen Zeiten und den Tagen. Also wie kann man sich das vorstellen? Sie haben gedacht, okay, jetzt müssen wir das so einhalten, also sklavisch dieser Form zu folgen. Dann muss man immer das richtig machen, immer am richtigen Tag und auch immer die richtige Haltung haben. Und. Da müssen wir darauf achten, da dürfen wir das nicht machen, da dürfen wir das nicht anpacken, da dürfen wir nicht so sein. Und wenn man das, also je mehr das zunimmt in einem, desto weniger achtest du auf den Nächsten. Muss so sein. Je mehr du dich um dich selbst drehst, desto weniger kannst du dich um den anderen drehen. Ja? Und da kommt das, was wir hier jetzt besprochen haben bei den Galatern, dann kommt das auch bei uns an. Ja? Eine Sache noch, in manchen nicht-christlichen Kulturen ist das so, dass die Leute auch ein ganz, aus unserer Sicht, weil wir eben christlich geprägt sind, immer noch, einen ganz seltsamen Umgang haben, auch mit Materie, mit der Schöpfung. Also dass man dann bestimmte Wege nicht gehen darf oder bestimmte Mauer also nicht aufrichten darf oder irgendwas nicht abdecken darf. Also diesen Eingriff in die Natur. Also zum Beispiel, es würde immer wieder ein, also das würde zum Beispiel Dämme bauen. Das würde in manchen Regionen, wäre das einfach ein No-Go. Ja, man würde keinen Damm bauen, man würde das nicht so eingreifen in die Schöpfung, weil man dann den Gottes Wassers irgendwie herausfordern würde oder sowas in der Richtung. Ja. Und wir schauen darauf, auf diese Geschichten. Also eine Geschichte war mir sehr eindrücklich. Es hat lange nicht geregnet in so einer Gegend. Und dann hat es geregnet, alle haben sich gefreut, dass es regnet. Und der eine Mann war ganz traurig. Und dann sagte er, warum bist du traurig? Ist doch schön, dass es regnet. Ja, das Holz ist gerade nass geworden. Das bedeutet, dass er dann für den Abend kein Feuer machen konnte, um zu essen. Also er hat es aber nicht drauf gehabt, das Holz abzudecken. Das war in der Weltanschauung nicht angelegt, dass man dann also diese Vorsorge trifft. Und das klingt für uns total weit weg und das ist total bekloppt, oder sich auf so Zeiten zu achten. Aber denkt mal drüber nach, wie es bei euch ist, wo ihr euch irrationalen Ängsten unterwerft, wo ihr euch der Schöpfung unterwerft. Ja? Also bei uns das eher innerlich, aber wir sind eigentlich genauso. Wir sind genauso gepolt. Und dann sind wir in unseren Regeln, da die zum Teil gar nicht biblisch sind, da gefangen. Und was passiert ist de facto, dass die Selbstzentriertheit blüht. Ja? Also die religiöse Form der Ich-Anbetung. Ja. Die richtige Anbetung hingegen führt auch zum richtigen Leben. Du kannst also anhand deines Lebenswandels einen Rückschluss darauf ziehen, was du oder wen du anbetest. Selbstlose Liebe für deinen Nächsten ist ein starker Hinweis darauf, dass du den einzig wahren Gott anbetest. Amen.